Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Gicht-Update, sicher eine Krankheit, die Sie alle kennen und behandeln. Es ist eine Erkrankung, die sozusagen eine ambulant behandelte Erkrankung, die fast nie einen Krankenhausaufenthalt bedarf. Aber es gibt ein paar Neuigkeiten und ich denke, ich würde Ihnen einmal einen Fall vorstellen. Einen ganz banalen Fall möglicherweise, aber zumindest Sie sehen ein 56-jähriger Patient, plötzlicher Beginn, heftiger Schmerz. Es ist nur ein Gelenk betroffen, ganz typisch für die Gicht. Es ist meist nur ein Gelenk betroffen. Es sind wieder typische Gelenke, das Kniegelenk, das Sprunggelenk, das sind das Ellbogengelenk, das sind nach dem Großzehengrundgelenk die am häufigsten betroffenen Gelenke. Schmerzauslösung durch Mahlzeiten, wie wir das wissen, üppige Mahlzeiten. Der Patient trinkt 2 bis 3 Bier. Wir wissen heute, dass das Bier einer der Haupt sozusagen Mahlzeiten ist, die eine Gicht hervorrufen kann. Er trinkt auch mehr. Interessanterweise ist die Familienanamnese bei diesem Fall unauffällig. Das passt nicht so ganz. Und das Labor, das passt wieder ganz gut. Die Blutfette erhöht, das Gamma-GD erhöht, der Rheumafaktor ist negativ. Aber in der Analyse der Synovialflüssigkeit ergab sich kein Hinweis auf Harnsäurekristalle. Wir haben aber das nicht geglaubt und wir haben dann eine neue Methode angewendet oder eine neuere Methode mit DECT, einer Dual Energy Computertomographie, haben wir multiple Harnsäurekristalle nachgewiesen. Der Patient ist dann klassischerweise, ich komme dann später noch auf das DECT zurück, ist dann klassischerweise Allopurinol behandelt worden, einleitend, man beginnt nicht mit 300, man beginnt mit 100 Milligramm, schleicht sich ein und erhöht alle 2 Wochen auf eine Standarddosis von 300 Milligramm, wenn die Nierenfunktion in Ordnung ist. Parallel dazu eine Anfallsprophylaxe mit Colchicin über 2, besser aber 6 Monate lang. Und bei dieser Behandlung können wir hoffen, können wir auch erwarten, dass es dem Patienten besser gehen wird, ob er wirklich einen Harnsäure sozusagen Spiegel von unter 6 Milligramm erreicht mit dieser Behandlung. Das ist natürlich noch offen. Hier sehen Sie mit einer Software farblich grün dargestellt die Ablagerungen von Harnsäure im Gelenk. Das ist eine typische DECT-Aufnahme. Nun, wie definiert man die Gicht? Es gibt eine asymptomatische Hyperuricämie, das ist das Stadium 1. Das ist relativ häufig. Sie sehen, bei Männern ist es über 20%, dass sie das haben, bei Frauen ebenfalls. Allerdings die Gicht selbst ist bei Männern dann wesentlich häufiger. Wenn das Löslichkeitsstadium überschritten wird, dann kommt es zum ersten Gichtanfall, dazwischen wieder symptomfreie Intervalle, das wird dann aber schon als die interkritische Gicht bezeichnet, das heißt, der Patient ist dann schon krank und im Stadium 3 dann die chronisch-tophöse Gicht, die eine irreversible Schädigung ist dann schon eingetreten und es gibt sozusagen nur mehr Defektheilungen. Hier noch einmal auf diesem Diagramm, Sie sehen zunächst eine hohe Harnsäure, ohne Symptome, dann kommt es zum ersten akuten Gichtanfall, dann kann wieder eine Zeit verstreichen von Monaten bis Jahren, zum zweiten, zum dritten, die Anfälle werden stärker, sie werden dauern länger und schließlich kommt es dann zur chronischen Gicht, das heißt, dass schließlich die Beschwerden andauernd sind und mit der Dauer der Erkrankung können auch mehr Gelenke befallen sein. Wobei es nicht heißt, dass jemand, der eine hohe Harnsäure hat, dass der unbedingt dann zu einer sozusagen an einer Gicht, einer Arthritis urica erkrankt. Wir wissen heute, die immer wieder zitierte Studie von Cohen aus dem Jahr 1987, dass Patienten mit einer Harnsäure über 9 innerhalb von 5 Jahren sozusagen nur in 22% an einer Gicht, an einer Arthritis urica erkranken. Das ist noch immer ein ganz wesentlicher Aspekt, dass heute die Behandlung eine Behandlung der Arthritis urica ist, aber noch nicht eine Behandlung aus den Ausnahmefällen der Hyperuricämie. Die Epidemiologie, es ist eine häufige Erkrankung. Die meisten Zahlen haben wir aus England und hier sehen wir, dass in den Praxen in England sozusagen 1 bis 2% der Erwachsenen betroffen sind. Interessanterweise, es gibt eine Studie aus knapp vor 2000, wo 1,4% der Männer eine Arthritis urica hatten. Eine Studie 12 Jahre später waren es dann schon, war die Prävalenz dann schon bei 2,5. Und wenn man dann älter wird, dann ab 65 haben immerhin 7% der Männer eine Arthritis urica. Im Vergleich dazu die Prävalenz unserer rheumatoiden Arthritis mit 0,5, 0,7 bis 1%. Die Risikofaktoren nicht beeinflussbar ist das Alter, das männliche Geschlecht, die Rasse. Afroamerikaner erkranken häufig an einer Gicht, es gibt genetische Faktoren und eben die chronische Nierenerkrankung. Man kann aber was tun bei der Ernährung, wird die Frau Oberarzt Sautner dann noch darüber sprechen, Alkoholgenuss, Adipositas und Medikamente. Ich habe nur die wichtigsten erwähnt, also denken Sie daran, das wissen Sie, Schleifentheoretika, Thiazidtheoretika, aber auch das Thromboas kann die Harnsäure erhöhen, Thromboas in niederer Dosis, also das heißt Thromboas hat ja eine niedere Dosis, also Aspirin in hoher Dosis, über 3 Gramm, was wir heute nicht mehr anwenden, senkt die Harnsäure, aber niedrig dosiertes Thromboas erhöht die Harnsäure um ca. 15%, aber das ist natürlich überhaupt kein Grund, ein indiziertes Thromboas abzusetzen. Nun, wer bekommt eine Gicht? Es gibt eine große Studie, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, von 514 männlichen Zwillingspaaren, und zwar gibt es da eineige, 253 und 261 zweieigige Zwillinge. Die wurden 34 Jahre nachbeobachtet und die Übereinstimmung im Hinblick auf Hyperurikämie war 53% bei den Eineigen und 24% bei den zweieigen Zwillingen. Das heißt, wenn auch die beiden genetisch ident sind, erkrankt nicht jeder an einer Gicht. Also es muss etwas über die Genetik hinaus ursächlich für die Gicht sein und man nimmt an, oder die Autoren der Studie haben eben Umweltfaktoren als Ursache genannt. Bei der Gichtpathogenese gibt es einerseits die Variante, dass zu viel Harnsäure sozusagen gebildet wird, das ist die seltenere. Die häufigere ist die, dass quasi Harnsäure vermindert ausgeschieden wird und es dadurch zu einer Arthritis urica kommt. Und natürlich, das sind genetische Faktoren in erster Linie, die eine Harnsäureausscheidung bewirken, aber auch medikamentöse Faktoren, wie schon erwähnt. Nun, heute kann man nicht mehr über die Gicht reden, um nicht auch über quasi Gicht als Systemerkrankung zu betrachten. Ich möchte Ihnen dazu nur ganz wenig sagen, das ist ein eigener Vortrag, aber zumindest darüber, dass es Studien gibt, dass sozusagen kardiovaskuläre Risiko mit der Harnsäure steigt. Und die wichtigste ist aus dem National Health and Nutrition Examination Survey, dass fast 6.000 Amerikaner wurden 16 Jahre nachbeobachtet und es zeigte sich, dass mit einer Erhöhung der Harnsäure um 1% das kardiovaskuläre Risiko, die Mortalität bei Männern um 9% und bei Frauen um 26% steigt. Auch eine viel zitierte Studie von Feig über die Hypertonie. Auch hier wird immer wieder ein Zusammenhang diskutiert zwischen Bluthochdruck und Harnsäure. Man weiß nicht genau, ist es eben nur ein Marker oder greift die Harnsäure durch oxidativen Stress, durch Aktivierung der Entzündungskaskade an der Gefäßwand direkt an und ist für den Hochdruck mitverantwortlich. Und da gibt es diese Studie mit 30 jugendlichen Hypertonikern. Warum Jugendliche? Weil man üblicherweise da noch keine anderen Medikamente hat, die einen Bias bewirken könnten, und hat festgestellt, dass man, wenn man 4 Wochen diese jugendlichen Hypertoniker behandelt und einer Gruppe Allopurinol beigibt in Form von 2x200 Milligramm und der anderen Gruppe Placebo, so sinkt in der Allopurinol-Gruppe der Blutdruck um 6,9% und in der Placebo-Gruppe eben nur um 2 Milligramm. Das heißt, dass doch wahrscheinlich die Harnsäure-Senkung auch den Blutdruck positiv beeinflussen kann. Und das dritte, das heißt kardiovaskulär, und jetzt das dritte ist die Niere. Man nimmt ja an bei der Niere, dass hier das sozusagen das Zusammenspiel bidirektional ist. Einerseits, dass die Harnsäure eine Schädigung der Niere bewirkt, wieder durch Schädigung der Gefäßwand, durch oxidativen Stress, Aktivierung der Entzündungskaskade, des Renin-Angiotensin-Mechanismus. Auf der anderen Seite aber auch, dass eine geschädigte Niere die Harnsäure, das heißt das Filter schlecht wird und die Harnsäure in die Höhe geht. Und hier wird auch immer wieder die Studie, die Vienna Health Study von Obermeier zitiert, der bewiesen hat oder zumindest in seiner Studie festgestellt hat, dass wenn sich die Harnsäure im Bereich von 7 bis 9 bewegt, ist das Risiko einer Nierenschädigung, einer eingeschränkten Niere zumindest verdoppelt, und bei über 9% ist das Risiko für eine Nierenschädigung auf das Dreifache erhöht. Das heißt, dass eine erhöhte Harnsäure die Nierenfunktion sozusagen beeinflusst. Nun, was ist ein Auslöser? Wie kommt es zu einer Gicht? Und es ist ganz typisch, dass ein Auslöser, entweder ist das Gelenk vorgeschädigt, das ist ganz klassisch, das Großzehengrundgelenk, das am meisten belastete Gelenk. Es kann im Gefolge einer Operation sein, im Sinne einer Dehydratation. Medikamente können das beeinflussen. Ein schneller Gewichtsverlust. Und, wie gesagt, das vorgeschädigte Gelenk ist das, das am häufigsten von der Gicht betroffen ist. Daher ist das Großzehengrundgelenk, das am meisten belastet, an erster Stelle. Beim Großzehengrundgelenk kommt noch dazu, dass auch sozusagen eine Hypothermie eine Rolle spielen kann, und auch eine Ischämie kann dazu beitragen, dass es vermehrt zu einer Arthritis urica kommt. Die Symptomatik, ich glaube, auf die brauche ich nicht wirklich näher eingehen. Sie wissen, die Gicht fängt vor allem in der Nacht an, sie fängt in den frühen Morgenstunden an, der Schmerz ist heftig und er klingt aber auch ab, wenn Sie ihn nicht behandeln. Wenn der Patient das aushaltet, dann klingt er auch nach 2, spätestens 3 Wochen üblicherweise wieder ab. Die Bilder sind klar, eine akute Gicht mit der Schwellung, Rötung, Überwärmung, und die chronische Gicht mit Tophi. Das typische Fortschreiten der Gicht, habe ich schon gesagt, im Großzehengrundgelenk, das Sprunggelenk, das Kniegelenk, das Ellbogengelenk. Die Hände sind relativ selten betroffen, vor allem die Fingergelenke sind, das ist keine Rarität, aber in 3-6% nur sind die Fingergelenke von der Gicht betroffen. Das heißt, eine Schwellung eines Fingergelenks, das lässt primär mal nicht an eine Gicht denken, sondern an eine rheumatoide Arthritis oder an eine Psoriasis-Arthritis. Wie diagnostizieren Sie das? Ja, Sie sind alle erfahrene Mediziner. Es ist eine klinische Diagnose natürlich. Es wird zwar immer wieder auch gefordert, dass man eine Gelenkspunktion macht, aber bei klassischer Anamnese, klassischer Klinik ist das sicher nicht immer oder nicht erforderlich. Zur Diagnose kann man prinzipiell sagen, es gibt natürlich Hilfsmittel, das ist der Ultraschall, es gibt die DECT und das Röntgen. Das Röntgen spielt bei der Diagnose der Gicht die geringste Rolle. Wenn jemand guten Ultraschall machen kann vom Gelenk, dann gibt es das Doppelkonturzeichen, und das ist eigentlich pathognomonisch. Und die DECT ist auch eine sehr, sehr wichtige Untersuchung, auf die komme ich dann noch ein wenig zurück. Goldstandard ist weiter die Gelenkspunktion, aber Sie haben in meinem ersten Fall gesehen, und ich zeige Ihnen am Schluss noch einen Fall, es ist auch so, wenn das Gelenk gekämmert ist, dann kann es auch sein, wenn Sie das Gelenk punktieren, vor allem zwischen den Attacken, das können Sie ja machen, dann kann es auch negativ sein. Bei den bildgebenden Verfahren ist es in erster Linie sozusagen deckt und in zweiter oder gleichwertig der Ultraschall, der herangezogen werden kann. Wir verwenden das Dual Energy System dann, wenn es etwas unsicher ist, wenn der Patient mehrere Attacken beschreibt, wenn die Harnsäure an der Grenze ist, weil wir mit dieser Methode einfach sozusagen auch größere Areale einsehen können. Und wir brauchen ungefähr die Größe eines Harnsäurekristalls von einem Kubikmillimeter, um das erkennen zu können. Das heißt, das DECT ist nicht hundertprozentig, aber es hat eine relativ hohe Sensitivität und Spezifität. Auf die Klassifikationskriterien möchte ich gar nicht eingehen. Ich möchte Ihnen dann nur zeigen, dass es sozusagen jetzt auch für die Gicht, wenn man sie nicht punktiert, Klassifikationskriterien gibt, seit 2015 von der Euler. Aber das ist so kompliziert und für die Diagnose dieser Erkrankung im täglichen Alltag nicht möglich. Nicht notwendig und nicht möglich. Wichtiger ist schon die Differentialdiagnose. Die Differentialdiagnose gibt es die Pseudogicht, die Calcium-Pyrophosphat-Dihydrat-Kristallotropathie, an die müssen Sie denken, die Verkalkung des Knorpels, das ist oft endemisch in Familien. Jeder, der schon lange in der Rheumatologie ist, hat ein, zwei dieser Familien, wo man schon im jüngeren Alter zu Hyalinen-Knorpelverkalkungen kommt. Und die unangenehmste Differentialdiagnose ist die septische Arthritis. Die häufigere ist die Psoriasis-Arthritis. Auch die Psoriasis kann einmal akut beginnen, so wie die Gicht. Und natürlich kann es auch einmal die aktivierte Großzehengrundgelenksarthrose sein. Wichtig ist es, dass die Gichtarthritis, auf die Gichtarthritis aufpropfen kann sich auch eine septische Arthritis. Also hier, wenn Sie sich nicht sicher sind, wenn es doch sozusagen, wenn das Allgemeinbefinden schlecht ist, das heißt nicht, dass der Patient fiebert, in einer schlechten Situation ist, über das Gelenk hinaus, bedenken Sie, es könnte sich auch einmal um eine septische Verlaufsform handeln. Das heißt, der erste Teil als Take-Home-Message, es ist eine Stoffwechselerkrankung, die Inzidenz nimmt zu. Es ist ein Zusammenhang mit der Ernährung, mit Alkoholkonsum. Es ist immer die Hyperuricämie die Ursache der Gicht. Die Anfälle werden ausgelöst, wenn die Uratkristalle aus der Lösung fallen. Es ist eine wiederkehrende, fortschreitende Erkrankung, die schließlich zu einer chronischen Erkrankung führt und dann nicht mehr heilbar ist. Goldstandard ist der Nachweis von Kristallen, ist aber in der Primärversorgung auch im Expertengremium sozusagen so gesehen nicht zwingend notwendig. Ich komme nun zur Therapie und zum zweiten Teil. Wir behandeln den akuten Anfall langfristig und prophylaktisch. Der akute Anfall wird heute sozusagen mit drei Medikamenten behandelt, mit Colchicin. Nicht mehr in der Dosis, wie es die Älteren von uns noch gelernt haben, so quasi bis er bricht, sondern sie geben mit den vorhandenen Tabletten, die wir haben, sie geben drei Tabletten Colchicin AG, weil wir haben nichts anderes in Österreich und nach einer Stunde noch einmal zwei Tabletten und dann können sie in überwiegender Mehrheit den akuten Gichtanfall behandeln und beginnen dann am nächsten Tag mit einer Prophylaxe, auch mit niedrig dosierten Colchicin. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung damit haben, wir kämpfen sozusagen um die Zulassung der Großpackungen, wie es in den Ländern, wo viel Colchicin gegeben wird, in den romanischen Ländern, in Spanien, in Italien, wo quasi Colchicin sozusagen der Standard der Gichttherapie ist, schon immer gewesen ist, gibt es größere Packungen, auch in Deutschland, wo es die 0,5 Milligramm gibt. Colchicin hat also wirklich eine Renaissance erlebt in der Gichtbehandlung, nicht nur in der akuten Gichtbehandlung, sondern auch in der sozusagen Prophylaxe. Dann die Glucocorticoide, das ist eigentlich meine Lieblingsmedikation zur Gicht, wenn der Patient nicht ein schwerer Diabetiker ist. Sie geben 3 bis 5 Tage 25 Milligramm. Es gibt Studien, die das sozusagen auch validiert haben, was wir eh alle wissen, dass man damit in den meisten Fällen einen Gichtanfall heilen kann. NSAR steht auch überall drinnen, aber Sie wissen, dass doch, man muss es hochdosiert behandeln. Die Patienten vertragen das oft nicht so gut, aber es ist gleichwertig in den Guidelines mit Colchicin und Glucocorticoiden. Und schließlich, es ist heute schon erwähnt worden, das Canakinumab, ein Biologikum, ein Interleukin-1-Blocker. Und dieses Canakinumab ist zugelassen in Österreich bei häufigen Schüben, mehr als 3 in einem Jahr. Aber wenn Sie wissen, wie viel eine Spritze kostet, dann werden Sie sich das überlegen und meistens braucht man sie nicht. Das ist in der Kinderheilkunde eine andere Indikation, da wird es alle 6 Wochen übergeben. Diese Spritze kostet über 13.000 Euro, eine Spritze. Nun gibt es jetzt eine Anfallsprophylaxe. Das sollten Sie schon immer bedenken, dass wenn Sie einen Patienten mit einer Gicht behandeln, dann senken Sie die Harnsäure im Blut. Was heißt das? Es kommt aber dann Harnsäure aus den Geweben ins Blut zurück, weil die Harnsäure ist ja nicht nur im Blut, sondern die ist auch im Gewebe abgelagert und es kommt vor allem in den ersten Monaten nach Einleitung einer harnsäuresenkenden Therapie kommt es häufiger zu Anfällen. Und um das zu verhindern, empfiehlt die Eule und empfehlen wir eigentlich alle, dass sie eine Anfallsprophylaxe machen. Das ist gesichert mit Colchicin. Das heißt, sie geben 0,5 im Idealfall bis 1 Milligramm Colchicin pro Tag oder in Österreich als Mittelmaß geben sie 2 Ageva-Tabletten mit 0,372. Nur wenn die Nierenfunktion unter 30 ist, dann müssen Sie vorsichtig sein, dann müssen Sie auf jeden Fall die Dosis halbieren. Wenn Colchicin nicht toleriert oder kontraindiziert ist, dann können Sie auch nichtsteroidales Antirheumatikum geben in einer niederen Dosis. Es wird immer diskutiert, wie lange soll man das geben. In den Guidelines steht drinnen 2 bis 6 Monate. Und es steht aber auch drinnen, dass wenn Sie es nur 2 Monate geben, dann haben Sie einen Rezidivanfall von 40%. Wenn Sie 6 Monate geben, dann haben Sie ein Rezidiv von 2 bis 3%. Also eher länger als nicht zu lange, aber Sie sollten es geben. Sie müssen auch wissen, dass Colchicin eben sozusagen nicht mit Cyclosporin, Claritromycin gegeben werden sollte. Bitte sind Sie vorsichtig, ansonsten, wenn Sie sich an diese Richtlinien halten und die Grenze sehen, wo Sie es geben können, also nicht unter 30, dann ist es ein durchaus sicheres Medikament und gut verträglich. Langfristig ist natürlich klar, Hypouricämie verursachende Medikamente sollen Sie streichen, die Lebensführung, darauf kommt die Frau Dr. Sautner noch, und eben die uratsenkende Behandlung, auf die Ernährung gehe ich jetzt gar nicht ein. Wann fangen Sie an zu behandeln? Nicht prinzipiell sagen alle Leitlinien ab dem 2. Anfall, außer der Patient ist jünger, außer die Harnsäure ist sehr hoch und er hat schon Tophi, dann fangen Sie ab dem 1. Anfall an. Das heißt, wenn der Patient sozusagen einen Gichtanfall gehabt hat, dann beginnen Sie die Therapie. Es wird dann immer wieder diskutiert, soll man gleich anfangen, soll man erst nach 2 Wochen anfangen, nach einem Anfall. Ich würde prinzipiell vorschlagen, Sie können sich das sozusagen, es gibt keine. Die Europäer sagen nach 2 Wochen, die Amerikaner sagen, sie können gleich anfangen. Also es ist prinzipiell wahrscheinlich egal. Wichtig ist, dass Sie wissen, der Harnsäurewert sollte unter 6 sein. Und wenn Sie einen Patienten haben, der schon Tophi hat, dann sollte er unter 5 sein. Und Sie sollten wahrscheinlich lebenslang behandeln, zumindest aber sollten wir 5 Jahre. Wir wissen aber, dass die Compliance nicht gut ist. Daher empfiehlt man immer wieder auch Kontrollen. Das heißt, Sie sollten einen Patienten, den Sie mit Allopurinol oder mit einem anderen Harnsäuresenker behandeln, zumindest alle 3 Monate kontrollieren, auch die Harnsäure kontrollieren, ob er das Medikament einnimmt und wie er es verträgt. Auf einen Harnsäurespiegel unter 3 sollten Sie nicht kommen, der könnte negative Auswirkungen haben, aber aus Zeitgründen, vielleicht geht die Frau Oberarzt-Sautner darauf noch ein, kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Was macht man, mit was fängt man an? Mit Allopurinol oder mit Febuxostat? Die übrigen Medikamente, die Sie hier auf dieser Liste sehen, die sind in Österreich nicht zugelassen oder nicht mehr zugelassen oder nicht mehr erhältlich, müsste ich eigentlich sagen. Wichtig ist, dass Sie das Colchicin senkt dem Serum-Harnsäurespiegel nicht. Es ist sozusagen nicht für die Langzeittherapie, das heißt für die jahrelange Therapie geeignet. Das heißt, Sie beginnen zum Beispiel zunächst mit Allopurinol. Bitte, warum zunächst mit Allopurinol? In den Leitlinien wären Allopurinol und Febuxostat gleichwertig, aber das Febuxostat oder Adenurig ist einfach 7-mal teurer und daher ist die Vorschrift, dass man zunächst mit Allopurinol beginnt. Bitte fangen Sie nicht mit 300 an, sondern mit 100. Steigern Sie dann auf 300. Man kann bis 600 oder 800 geben bei normaler Nierenfunktion. Wichtig ist aber, dass Sie bedenken und dass Sie auch in den Tabellen nachschauen, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, dass Sie auch die Allopurinol-Dosis reduzieren. Schaffen Sie mit Allopurinol das nicht, dass Sie auf sozusagen unter 6 Milligramm kommen, dann gehen Sie auf Febuxostat. Das ist sozusagen auch bei eingeschränkter Nierenfunktion bis 30 Clearance in normaler Dosis sozusagen verabreichbar. Febuxostat ist gut verträglich und in einigen Vergleichsstudien wahrscheinlich dem Allopurinol doch in der Wirksamkeit überlegen. Vor allem, es wirkt sehr schnell, schon nach 4 Wochen wissen Sie bei Adenurik, woran Sie sind. Hier sehen Sie sozusagen so einen Verlauf, wie es sein könnte. Das heißt, Sie beginnen zunächst die Akuttherapie, fangen dann nach 2 Wochen oder gleichzeitig mit einer Langzeittherapie an, geben aber in den ersten 6 Monaten im Idealfall noch eine prophylaktische Therapie dazu, um Anfälle zu verhindern. Neuere Therapieansätze sind die Urokinasen, die auch sehr teuer sind, vor allem in der Onkologie zum Einsatz kommen nach Chemotherapien und Zelllysen. Interleukin-1-Inhibitoren, ich habe schon das Canakinumab erwähnt, Anakinra wurde heute auch schon erwähnt, ist zwar nicht zugelassen, aber wirkt genauso. Und vielleicht interessant für die Praxis, wenn Sie einen Patienten mit erhöhten Blutdruckwerte haben, behandeln Sie ihn mit Losartan. Losartan hat eine harnsäuresenkende Wirkung, ebenso wie die Calciumkanalblocker und ebenso wie das Phenofibrat. Das heißt, diese Medikamente wirken sich als nebenbei so quasi auch auf die Harnsäuresenkung positiv aus. Ein Wort noch zu Lesinurat, das ist das Zurampic, das ist ein neues Harnsäurepräparat, das im Herbst wahrscheinlich auf den Markt kommt. Es hemmt die Harnsäurerückresorption, es ist in einer Dosis von 200 Milligramm zugelassen, allerdings nur in Kombination mit Allopurinol ausgetestet und daher auch nur zugelassen. Und Sie sehen hier in den Vergleichsstudien, dass es das Gelbe ist Allopurinol plus Placebo, der blaue Balken Allopurinol plus sozusagen Lesinurat, und Sie sehen, es wirkt doch in der Kombination deutlich besser. Hier sehen Sie auch, wenn Sie sich den Pfeil anschauen, es wirkt auch viel schneller, als wenn man Allopurinol alleine gibt. Über den Preis hat sich die Firma noch nicht ausgelassen. Man wird sehen, wie der Kombinationspreis ausschaut. Die klinische Wirksamkeit von diesem neuen Präparat, Sie werden sicher von den Pharmareferenten noch sehr viel hören, ist gut. Es gibt aber grippeähnliche Symptome und vielleicht noch erwähnenswert einen erhöhten Kreatininspiegel am Beginn der Therapie. Komme fast zum Schluss. Wann ist eine erweiterte Abklärung notwendig? Und zwar, wann sollten Sie den Patienten vielleicht quasi in eine Rheumaambulanz schicken, wenn der Patient 25 Jahre und jünger ist und eine Gicht hat? Wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, wenn die Leberfunktion eingeschränkt ist, wenn Sie einfach nicht mehr zusammenkommen mit den Mitteln und wenn Sie die Harnsäuresenkung sozusagen nicht erreichen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, das heißt, wenn doch einmal jemand sozusagen eine Ilaris-Spritze benötigt, wenn die Gelenkschwellung unklar ist oder wenn es eine Überempfindlichkeit gibt. 2 Fälle noch zum Abschluss. 72-jährige Patientin mit Gichtanfällen, immer in den Großzehengrundgelenk, Schmerzen im Bereich der Sprunggelenke, eine eingeschränkte Nierenfunktion, das heißt Clearance von 44 Milliliter pro Minute und eine Allopurinol-Überempfindlichkeit. Und was werden Sie tun? Sie können und sollen diese Patientin mit Febuxostat behandeln. Wir wissen heute, was wir am Anfang nicht so genau gewusst haben, dass Überempfindlichkeitsreaktionen von Allopurinol nicht gleichzeitig auch Überempfindlichkeitsreaktionen von Febuxostat oder Adenurik bedürften. Sie dürfen aber Azathioprin auch bei Adenurik und bei Allopurinol sozusagen nicht kombinieren mit diesen. Aber wenn der Patient sozusagen eine Hautüberempfindlichkeit unter Allopurinol hatte, steigen Sie auf Febuxostat um. Und der letzte Fall, ein 46-jähriger Patient kommt mit einer symmetrischen Schwellung beider Knie- und Sprunggelenke und einer wurstförmigen Schwellung der zweiten linken Zehe. Nun, das Symmetrie, wurstförmige Schwellung, an was könnte man denken? Prinzipiell an eine rheumatoide Arthritis, wurstförmige Schwellung an eine Psoriasis-Arthritis. Auf der anderen Seite hat er eine Eigen- und Familienanamnese für Arthritis uriger, hatte schon einen Gichtanfall gehabt. Das heißt, wir haben gedacht, wir müssen das Gelenk punktieren, dann kommen wir zu einer Entscheidung. Wir sind aber zu keiner Entscheidung gekommen. Die Gelenkspunktion hat keine Uratkristalle gezeigt und daher sind wir davon ausgegangen, dass der Patient vielleicht sozusagen eine polyartikuläre Gicht hat oder eine chronisch entzündliche Gelenkerkrankung, zum Beispiel eben eine seronegative rheumatoide Arthritis, und haben den Patienten mit Salazuperin behandelt. Das ist ein eher milderes Basistherapeutikum, das man durchaus sozusagen bei leichteren Formen geben kann. Das hat aber nicht vertragen, ganz klassisch, 9% vertragen das Sulfosalazin nicht. Er hat Schwindel und Kopfschmerz bekommen und hat das abgesetzt und ist dann erst nach, naja, 1,5 Jahren wieder in unsere Ordination gekommen. Und es zeigte sich dann eine Arthritis der großen Gelenke, eine Bursitis, Olecranie und Gichtknoten an den Zehen. Und in der DECT zeigte sich dann multiple Harnsäurekristalle. Das war also primär durch die negative Punktion eine Fehldiagnose. Und der Patient hatte eine sogenannte polyartikuläre Gicht. Wichtig ist, dass man in diesem Fall die Harnsäure senkt, so wie ich es Ihnen schon erzählt habe. Das heißt, wir haben zunächst das probiert mit Allopurinol, sind bei normaler Nierenfunktion auf 600 Milligramm Allopurinol gegangen. Es hat auch nichts geholfen. Wir haben also eine Anfallsprophylaxe mit Colchicin gemacht über 6 Monate. Er hat keinen Rezidivgichtanfall in diesen 6 Monaten gehabt. Und wir sind dann bei einer normalen Nierenfunktion bei Allopurinol unzureichender Behandlung, also unter 5 sind wir nicht gekommen, haben wir den Patienten dann mit Adenurik behandelt und haben dann eine adäquate Harnsäuresenkung damit erreicht. Vielleicht noch ganz interessant, die Gicht ist normal eine Monoarthritis. Es ist, wenn Sie mehrere Gelenke vor einem Beginn betroffen haben, zweifeln Sie die Gicht an. Aber in 10% kann sie auch polyartikulär stattfinden. Und der Goldstandard sozusagen ist natürlich der Nachweis von Uratkristallen. Das ist aber nicht immer möglich. Und hier sehen Sie noch die Gicht, die Tophi an der Zehe. Und hier sehen Sie, der hatte wirklich eine Gicht, eine Harnsäureablagerung in den Kniegelenken. Und wie gesagt, die Take-Home-Message ist, ein gleichzeitiger Befall mehrerer Gelenke schließt die Gichterkrankung nicht aus. Ein fehlender Nachweis von Harnsäurekristallen schließt die Gicht an, sozusagen eine Gicht ebenfalls nicht aus. Und wenn auch die DECT nur in großen Krankenhäusern zur Verfügung steht, denken Sie dran, im Zweifelsfall gibt es auch diese Methode zum Nachweis oder Ausschluss der Erkrankung. Und ich fasse mit meinem letzten zusammen, akute Gichtanfälle, Sie wissen, können durch NSAR, Colchicin und Glukokortikoiden behandelt werden. Die Harnsäure sollte unter 6 eingestellt werden. Bei zumindest 2 oder mehr Anfällen pro Jahr sollte lebenslang wahrscheinlich eine Harnsäuresenkung durchgeführt werden. Vergessen Sie nicht auf die Anfallsprophylaxe. Wenn Allopurinol unzureichend ist, dann nehmen Sie Febuxostat und Gicht ist heilbar. Und ich darf ganz zum Schluss noch auf die 3. Auflage meines Buches hinweisen. Sie ist vor einem Monat auf den Markt gekommen. Es hat einen Querschnitt durch die gesamte Rheumatologie der entzündlichen Erkrankungen mit 46 Fallbeispielen. War auch alleine diese Überarbeitung, die 3. Auflage waren 28 Tage, mein ganzer Urlaub des letzten Jahres. Vielleicht haben Sie Interesse, dann können Sie es einmal durchblättern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus